Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Schön, dass ihr dabei seid. Bananenwitze, Dunkeldeutschland, alles Nazis. Die Liste der Klischees und der dummen Sprüche gegenüber Menschen aus der DDR und später dem Osten ist ja lang. Und sie ist vor allem eines sehr, sehr dumm. Und wir wollen in diesem Ab 21 Podcast nachfragen, wie sich beide Seiten jenseits dieser Klischees und dummen Sprüche eigentlich wirklich fühlen. Unser Hörer Philipp zum Beispiel, der hat lange gar nicht gewusst, was er ist oder wie er sich fühlen soll. Ist er Ossi, ist er Wessi? Er kam doch vor allem aus Thüringen. Dann aber ist er umgezogen nach Bremerhaven und zack, war er eben doch der Ossi im Westen. Die Sängerin Alexandra Janssen erklärt uns, wie sie mit ihrer Musik die Mauer aus den Köpfen zu singen gedenkt. Und der Soziologe Daniel Kubiak von der Humboldt-Universität Berlin, der erforscht dieses ganze Identitätswirrwarr höchst wissenschaftlich. Dabei fühlt er sich aber durchaus wie ein Ossi.
Ja, ich bezeichne mich selbst als Ostdeutschen. Allerdings hat es was damit zu tun, dass ich mit meinem Forschungsthema zu tun habe und es wichtig fand, mich da selber zu positionieren und eben erstmal diesen Begriff auch zu besetzen, ja, weil der wird gerade von vielen Leuten besetzt und dann sage ich eben auch, ich bin Ostdeutscher. Das macht für mich einen Teil meiner Identität auch aus.
Mhm. Ja. In dem Kontext hätte ich natürlich auch gesagt, wenn jemand in West-Berlin geboren wurde, aber du hast recht, das ist natürlich schon so eine Art Framing, die man da ganz am Anfang direkt
vornimmt. Ich gebe auch beides an, manchmal gebe ich Berlin-Ost an oder Ost-Berlin an, manchmal gebe ich Friedrichshain an.
Mhm. Ja. Am Samstag jährt sich der Mauerfall zum 30. Mal. Welche Bedeutung hat das für dich?
Das hat für mich eine ganz, ganz große Bedeutung. Ich war 7 Jahre alt. Für mich haben sich Chancen aufgetan, die sich für meine Eltern niemals aufgetan hätten. Ich habe Abitur gemacht, ich habe studiert. Ich hätte vielleicht nicht studieren können und promoviere an der Humboldt-Universität. Ich kann frei forschen. Niemand sagt mir, was ich zu forschen habe oder wie ich zu forschen habe. Also zumindest sagt mir das der Staat nicht. Das sind ganz, ganz viele Vorteile, die ich mitnehme. Ich war in New York, ich war in Japan. Das hätte ich alles nicht machen können.
Ich habe schon gesagt, aktuell ist die Mauer bzw. der Mauerfall ein großes Thema. Tun wir uns denn damit als Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2019 einen Gefallen, wenn wir die ganze Zeit immer wieder diese Mauer so betonen?
Warum die Mauer betont wird, das hat, glaube ich, eher was Historisches zu tun. Ne? Es gab diese Berliner Mauer und sie ist eingerissen worden, symbolisch quasi und dann auch in echt. Und das zu betonen, finde ich wichtig, dass diese friedliche Revolution stattgefunden hat. Ich glaube, dass das Problem in der Diskussion eher ist, dass diese symbolische Diskussion über Ost und West sonderbar aufgeladen ist. Und das habe ich auch in meiner Forschung dann eben gefunden, ja, dass wir sozusagen sehr, sehr viel über die Ostdeutschen sprechen und dass das, was mit den jungen Ostdeutschen, die ich da beforscht habe, auch macht, dass sie sich selbst als Ostdeutsche bezeichnen. Vor allen Dingen immer dann, wenn sie negativ dargestellt werden, wenn sie sich abgewertet fühlen in ihrer Herkunft und gleichzeitig die Westdeutschen überhaupt gar nicht auftauchen. Mhm. Ja. Also West-Berlin nennt man vielleicht noch. Aber ich weiß nicht, wie oft du sagst, dass du aus Westdeutschland stammst, wenn du sagst, dass du aus München kommst.
Ich vermeide es. Genau. Ich vermeide aber auch zu sagen, dass ich aus München komme, weil das hat ja auch ein gewisses Stigma. Yeah, also konkret in meiner ersten WG in Leipzig habe ich zusammengewohnt mit jemand aus Thüringen, aus Sachsen und mit einer Siebenbürgerin, also aus Rumänien. Und da war schon sehr klar, dass ich als Wessi irgendwie so eine ganz spezielle Stellung hatte. Obwohl ich ja nichts, also ich hatte da nichts dazu getan. Meine Eltern sind null vermögend, also es gab nichts, was mich irgendwie herausheben würde. Aber dann gab es mal einen Abend, da hat mein Mitbewohner, der ein sehr exzentrischer Koch war, überhaupt ein exzentrischer Typ war, der hat mich dann zum Einkaufen geschickt und hat erwartet, dass ich das bezahle.
Nee, ich glaube, das ist gerade das Spannende, ne? Also wie so Stereotype funktionieren. Also es gibt so auch eine Erfahrung, die ich mal gemacht habe, als eine Studentin mir sagte, dass sie aus München stammt und am Kudamm wohnt. Und da gehen so Stereotype das da durch. Ja? Also man hat sofort eine Vorstellung, wo sie herkommt. Muss ja gar nicht so sein. Und ich glaube, bei diesem Ost-West-Ding ist das so ähnlich. Also es gibt so eine Vorstellung, wie die Ostdeutschen sein sollen und dass die Ostdeutschen irgendwie alle gleich sind, weil sie bestimmte Erfahrungen gemacht haben, weil alle ihre Eltern vielleicht arbeitslos geworden sind. Stimmt ja gar nicht für ganz viele Ostdeutsche, für ganz viele junge Ostdeutsche. Aber was so interessant ist, ist, dass sozusagen der Westen dabei nicht auftaucht. Mhm. Also wenn jetzt in Dortmund Neonazis demonstrieren, dann wird halt nicht gefragt, was ist das Problem im Westen, sondern dann wird halt maximal gefragt, was ist das Problem im Ruhrgebiet. Mhm. Und gleichzeitig wird der Osten aber wieder so sichtbar gemacht. Mhm. Ich finde das erstmal gar nicht problematisch und ich verstehe ja auch diese Initiative, wir sind auch der Osten, eher als Reaktion darauf, wenn wir die ganze Zeit über den Osten sprechen. Und das sind ja gar nicht unbedingt die Ostdeutschen, die das unbedingt immer tun wollen. Mhm. Aber wenn wir diesen Osten immer so sichtbar machen und den Westen auch unsichtbar sein lassen. Aber wenn wir das schon tun, dann wollen wir diese Sichtbarkeit auch nutzen und zeigen, dass es sehr viel vielfältiger und komplexer, als es bisher dargestellt wird.
Dein Forschungsthema ist ja jetzt eine Generation, die die Mauer oder die DDR selber gar nicht mehr so richtig erlebt hat. Warum ist denn das Ost-West-Ding überhaupt noch ein Thema für die?
tatsächlich wollte ich überhaupt erstmal wissen, wie wird denn Identität so verhandelt? Und mich hat interessiert, vor allen Dingen diesen Ost-West-Aspekt mir anzugucken. Und ich bin dann losgegangen und ich habe nicht nur Ostdeutsche beforscht, sondern auch Westdeutsche. Also ich habe Gruppendiskussionen in ostdeutschen und westdeutschen Großstädten geführt. In den westdeutschen Gruppendiskussionen, da musste ich sehr, sehr lange bohren, bis überhaupt über Westdeutschland gesprochen wurde. Und dann westdeutsche Identität eher daran festgemacht wurde, dass man sich abgegrenzt hat von denen, wie die Ostdeutschen sind. Also die haben gesagt, das spielt für uns keine Rolle mehr. Aber die Ostdeutschen, ich war da mal, die sind ja noch so und so. Und in den ostdeutschen Gruppendiskussionen war schon bei der Frage nach deren Identität ganz, ganz schnell das Ostthema ein Thema. Mhm. Da haben sie gesagt, eigentlich spielt es für uns keine Rolle mehr in unserer Generation, ja. Aber in bestimmten Situationen merke ich, dass ich Ostdeutsch bin. Mhm.
Gibt es dann auch eine Anschlussfrage von dir oder gab es eine Anschlussfrage von dir, wo das herkam? Ist das eine Erziehungsfrage? Ist das?
Ich habe so drei Aspekte herausgefunden, wo das herkommt. Das ist Sozialisation, also das ist tatsächlich der Umgang mit den Eltern. Da gibt es so ein ambivalentes Verhältnis, einerseits Solidarisierung, wenn die arbeitslos geworden sind beispielsweise oder eben einfach sich durchschlagen mussten im neuen Job oder im gleichen Job, aber neuer Chef oder was auch immer. Aber auch Abgrenzung von so ostalgischen Verhalten der Eltern. Also das war denen auch wichtig zu sagen, wir wollen aber jetzt nicht die DDR zurück. Mhm. Also das war ein großer Aspekt. Ein nächster großer Aspekt war die Auseinandersetzung mit der DDR in der Schule. Das war ein großes Thema. Da haben sie die DDR sehr pauschalisiert wahrgenommen, empfunden und hatten das Gefühl, meine Eltern erzählen mir eine andere Geschichte und es passt irgendwie nicht so zusammen, wie die Schule mir das darstellt und wie meine Eltern über die DDR sprechen. Also Alltagsgeschichte kam wenig vor. Dann gab es den starken Aspekt der Medien, also die Berichterstattung über Ostdeutschland in den Medien, die fast immer, wenn Ostdeutschland als Begriff erwähnt wird, fast immer ein Problem hat. Rechtsextremismus, Kindermord war ein Thema, Arbeitslosigkeit, Undankbarkeit, Demokratiefeindlichkeit. Und der dritte Aspekt, und den fand ich dann sozusagen theoretisch für mich als Soziologe am spannendsten auch nochmal, ist so eine Form des Othering, nennen wir das in den Sozialwissenschaften. Mhm. Also die Vorstellung davon, dass es eine Norm gibt und die Norm ist anscheinend westdeutsch, ja, die wird westdeutsch markiert und von dieser Norm weichen Leute ab. Und ostdeutsch sein ist eine Abweichung von der Norm. Mhm. Ja, also die Ostdeutschen sprechen über sich, die Westdeutschen sprechen vor allen Dingen über die Ostdeutschen, wenn sie über sich sprechen wollen. Mhm. Und das waren so die drei Aspekte, die ich spannend fand. Und warum es dann nämlich auch tatsächlich dazu gekommen ist, dass ich am Ende jetzt meine Promotion dann genannt habe, die unendliche Geschichte der ostdeutschen Identität. Also auch ich habe das Westdeutsche am Ende wieder unsichtbar gemacht, weil es ja irgendwie gar nicht beforschbar wurde, weil es gar nicht aufgetaucht ist, weil es unsichtbar blieb. Mhm. Und das ist ja gerade das Spannende, dass das Westdeutsche unsichtbar bleibt, aber das Ostdeutsche immer noch so relevant wird.
Mhm. Und haben die denn auch sagen können, ob sie das stört? Also man kann ja sagen, das ist so, aber dann kann man auch sagen, ich finde das eigentlich auch ganz gut so, weil das eröffnet mir irgendwelche Möglichkeitsräume. Zum Beispiel muss ich nicht den ganzen Schmarrn mitmachen, den die Wessis da irgendwie machen, sondern ich kann halt mein Ostding irgendwie machen. Mhm. Ist ja gerade auch in der Populärkultur sehr, sehr angesagt. Felix Kummer von Kraftklub, Trettmann, die Ostboys, also die feiern dieses Ostdeutschsein richtig.
Genau, sowas nennt man Identitätspolitik. In den Sozialwissenschaften gibt es auch diesen Begriff der Anrufung und der Performance. Also man wird angerufen als etwas, man wird kategorisiert, als Ostdeutsche beispielsweise, und dann muss man dazu performen. Und wie man das macht, kann ja ganz unterschiedlich sein. Einige sagen, ich versuche mich anzupassen. Andere sagen, ich feiere gerade diesen Unterschied und mache den groß.
Ist es denn erstrebenswert, dass wir in einer gesamtdeutschen Denke irgendwann sind, dass wir so ein Mindset, ein gesamtdeutsches Mindset bekommen? Oder ist es auch völlig okay, wenn es Westdeutsch, Ostdeutsch, Norddeutsch, Süddeutsch und diese ganzen regionalen Eitelkeiten gibt?
Also in der Soziologie ist es immer so, dass man Identität klar hat, dass das immer eine Fremd- und Selbstzuschreibung ist. Also dieses Othering beispielsweise kommt halt eher aus dieser Fremdzuschreibung. Andere bezeichnen Bevölkerungsgruppen, die Ostdeutschen, die Migranten, die Frauen, die alten weißen Männer. Also das sind ja alles Zuschreibungen von außen erstmal. Und dann gibt es natürlich auch nochmal die Selbstzuschreibung, ja, sich selbst zu bezeichnen. Also ich jetzt würde mich als Ostdeutsch, als Vater, als Brandenburger.
Moment, du bist aber Berliner.
Ich bin in Berlin geboren, ich wohne aber in Brandenburg. Ja. Genau, ich wohne in einer brandenburgischen Kleinstadt. Das muss auch unproblematisch bleiben. Also jeder muss ja sein dürfen, was er oder sie gerne möchte. Wenn ich jetzt am Anfang des Interviews gesagt habe, ich bin Ostdeutscher, ist das ja erstmal einfach das, wo ich mich bezeichne. Das Problem entsteht jetzt, wenn jetzt sozusagen mein Gegenüber denkt, aha, der ist Ostdeutscher. Und die Schublade auf. Und die Frage ist vielleicht, bist du denn schon wirklich angekommen? Ja, das hatten wir in der Studie, die wir mit dem DZIM gemacht haben, dass 40% der Westdeutschen sagen, die Ostdeutschen sind noch nicht so richtig im heutigen Deutschland angekommen. Dann gibt es ein Problem. Also wenn dann sozusagen die Schublade aufgemacht wird und ich schon angesprochen werde.
Stimmt dich irgendetwas optimistisch, dass die neuen Bundesländer irgendwann einfach zu den 5 Bundesländern, die ich jetzt nicht alle aufzählen will, werden und nicht mehr als neue Bundesländer werden? Sprich, dass wir das irgendwann mal überwinden?
Oh, das ist eine komplizierte, also ich finde das eine ganz schwierige Frage, weil immer die Frage ist, auf welcher Ebene wir sprechen. Ne, ich würde es unterscheiden zwischen Sozialstruktur, Chancen, in einer sozial ungleichen Gesellschaft die gleichen Chancen zu haben, teilzuhaben. Da wäre es wichtig, dass alle Bundesländer, also egal wo man herkommt, die gleichen Chancen entstehen, zu studieren, Führungspositionen einzunehmen, in den Medien zu arbeiten. Da müssen die gleichen Chancen sein. Ich glaube, auf so einer symbolischen Ebene ist das gar nicht so notwendig. Ist doch okay, wenn es Ost und West und was auch immer gibt. Ja? Also weil trotzdem ich nicht sehr viel DDR miterlebt habe, bin ich ja immer noch in Ost-Berlin und auch damit in Ostdeutschland aufgewachsen. Meine Eltern kommen aus Brandenburg. Und das sind spezielle Erfahrungen, die unterscheiden sich von Erfahrungen von Leuten, die in Baden-Württemberg aufgewachsen sind, in vielfältiger Weise. Also auf dieser symbolischen oder kulturellen Ebene, finde ich, muss das jetzt nicht gleich werden. Auf einer politischen und administrativen Ebene, ja, sollte es gleiche Chancen in allen Bundesländern geben.
Klarer Handlungsauftrag, würde ich sagen, an die Menschen da in diesem politischen Berlin. Daniel Kubiak, 1982 in Berlin-Friedrichshain geboren, damals noch Teil der DDR. Heute ist er Brandenburger, wie er uns erzählt hat. Er erforscht als Soziologe an der Berliner Humboldt-Uni die Beziehung der Nachwendegeneration zur ostdeutschen Geschichte. Vielen Dank.
Ja, bitte, bitte.
Deutschlandfunk Nova.
Obwohl ich 7 Jahre nach dem Mauerfall geboren bin, identifiziere ich mich teilweise als Ossi. Wenn ich hier im Norden erzähle, woher ich komme, kommt ziemlich schnell ein A, einer aus Dunkeldeutschland. Das hat uns Philipp geschrieben. Philipp Parche, Jahrgang 96, geboren in Thüringen, ist 2015 nach Bremerhaven gezogen und hat seitdem festgestellt, was an ihm eigentlich irgendwie ostig ist, was eine ostdeutsche Identität ist. Und er hat uns auch gesagt, ihm hängen Bananenwitze richtig doll zum Hals raus. Philipp, ich verspreche dir keinen Bananenwitz in den nächsten Minuten. Hallo.
Na, das ist doch mal was.
Du bist 96 geboren. Wann sind dir denn dann überhaupt Bananenwitze begegnet, frage ich mich.
Da war ich 10. Das Thema DDR war natürlich immer sehr präsent in meiner Familie, weil die haben das natürlich mitgekriegt. Ne? Und dann spricht man natürlich auch darüber. Und so kam man dann irgendwie auch mal zu Bananenwitzen. Oder meine Oma hat mal was im Fernsehen geschaut und das war dann, keine Ahnung, eine Aufnahme vom Kessel Buntes, wo Urs Weidling auf der Bühne steht und sagt, oh, gucken Sie mal, die Banane hier, die ist zwar künstlich, aber die ist gelb. Aber naja, der Künstler, der die wohl geschaffen hat, der muss aus dem Gedächtnis gearbeitet haben. Dann kriegt man die schon irgendwie mit, aber es ist irgendwie das Erste, was man dann mitkriegt, wenn man irgendwo erzählt, dass man eben nicht aus, in Anführungsstrichen, den alten Bundesländern kommt.
Ah. Kennst du noch auch Klischees über Wessis, die du dann zum Besten geben kannst in dem Moment?
Ich glaube, es ist besser Wessi. Die haben es schon immer gewusst. Und der Wessi, der denkt, wir haben nicht gearbeitet oder haben komplett anders gearbeitet. Der Westen damals hatte auch eine ganz andere Mentalität gegenüber dem Osten. Viele Möbel, die zum Beispiel im Westen verkauft wurden, waren ja aus Produktion aus der DDR. Viele Sachen, die in Möbelkombinaten hergestellt wurden, wurden eben über Ikea, Neckermann und so weiter vertrieben. Ich kann mich erinnern, dass ich mal im ZDF einen Beitrag gesehen hatte, wo sie damals in den 70ern auf die Straße gegangen sind und die Leute gefragt haben, sagen Sie, würden Sie eigentlich, wenn Sie wüssten, die Möbel oder Sachen, die Sie kaufen, die kommen aus der DDR, würden Sie die kaufen? Und dann haben viele, und das war sehr überraschend, viele gesagt, nee, das würden wir nicht, die Qualität wird ja nicht so gut sein. Hm. Viel wurde auch viele unter den Teppich gekehrt.
Ich habe schon gesagt, du bist in Thüringen aufgewachsen und 2015 nach Bremerhaven gezogen. Gab es ein einschneidendes Erlebnis, wo du gemerkt hast, ich bin vielleicht doch irgendwie Ossi, oder wo du so ein Gefühl hattest, ich bin Ossi, oder war das so ein eher schleichender Prozess?
Ja, das kam, also in der Familie lief jetzt nicht persönlich nicht alles glatt und deswegen bin ich halt umgezogen, habe hier Fuß gefasst und die meisten kannten irgendwie nur übers Internet vielleicht ein paar Leute, die dann aus der ehemaligen DDR kamen und hatten jetzt vielleicht dann persönlich auch gar nicht den Kontakt dazu. Und dann dachte man sich, naja, was kann da schön groß unterschiedlich sein? Und dann habe ich das schon gemerkt, wenn man sagt, ach, ich koche uns mal was Schönes, wollte ich Soljanka kochen und kein Mensch kannte das. Das zum Beispiel, oder Borscht, also die Küche zum Beispiel, ist eine komplett andere. Das ist mir dann bewusst aufgefallen. Die Kultur ist auch eine ganz andere. Viele Sachen, die auf, in Anführungsstrichen, Ostfäden super laufen. Viele Titel, die waren überhaupt nicht so bewusst. Und der Knaller ist ja, ne, über 7 Brücken musst du gehen, käme ja nicht von Karat, sondern sei ja von Peter Maffay. Mhm. Da fühlt man sich dann schon. Naja, weiß auch nicht.
Ist das Ost-West-Ding in deinem Freundeskreis, ihr seid, nehme ich an, alle Anfang, Mitte 20, überhaupt noch ein Thema?
Wir unterhalten uns schon drüber, weil ich beschäftige mich relativ viel mit dem Thema DDR in meiner Freizeit. Und versucht natürlich den anderen auch mitzuteilen, was ich dann Neues erfahren habe oder so. Und so kommt das Gespräch natürlich auf. Aber wenn ich das so oberflächlich betrachten würde, glaube ich eher weniger, dass das noch ein Gespräch unter heutigen 20-Jährigen ist. So.
Okay, und weißt du dann von den Leuten aus deinem Freundeskreis, wer woher kommt?
Man weiß natürlich, woher man kommt, aber eigentlich spielt das keine große Rolle.
Hm. In unserem Mauerfall-Special fragen wir diese Woche, steht die Mauer noch? Ist natürlich eine provokante Frage. Klar, was wäre denn deine Antwort?
In den Köpfen definitiv. Ich glaube auch nicht nur in den Köpfen, sondern ich glaube, die Wertschätzung ist eine ganz andere. Der Westen oder der alte Westen, glaube ich, schätzt heute den ehemaligen Osten, ich glaube, mehr als damals, aber immer noch nicht so wirklich. Also man, das sieht man zum Beispiel an den Lohnzahlungen. Das ist ja immer noch unterschiedlich. Da sollte es vielleicht dann auch mal Angleichung geben. Da kann ich dann schon verstehen, dass sich die in den neuen Bundesländern benachteiligt fühlen.
Philipp Parche wohnt in Bremerhaven, stammt ursprünglich aus Thüringen und hat uns erklärt, wie er in den vergangenen Jahren dazu kam, seine ostdeutsche Identität ein bisschen näher zu erforschen. Vielen Dank, Philipp.
Auf Wiederhören, ciao.
Deutschlandfunk Nova.
Es wird ja dieser Tage viel gesprochen über dieses eine Bauwerk, was es zumindest physisch nicht mehr gibt, aber was in den Köpfen von ganz vielen Menschen immer noch sehr präsent ist. Die Mauer. Und die Sängerin Alexandra Janssen, die hat dazu einen Song geschrieben, der genauso heißt, von ihrem Debütalbum Erinnerung an die Zukunft. Und zentral für den Song und auch zentral in der Diskussion um diese Mauer ist ja die Frage auch so ein Stück weit, was ist es eigentlich, das uns vereint? Das wollen wir jetzt mit Alexandra selber klären. Sie wurde geboren in Halle an der Saale, damals DDR, heute Sachsen-Anhalt. Sie erzählt uns aber als erstes, wie sie sich damals, als sie noch in Halle an der Saale gewohnt hat, den Westen vorgestellt hat.
Also wir haben damals verbotenerweise einen Farbfernseher gehabt. Da lief dann MTV hoch und runter.
Mhm.
Das heißt, ich bin dann viel mit Westfernsehen über Musik eben dann in Kontakt gekommen und habe halt da schon so als 6-7-Jährige viel Musik gehört oder gesehen, geschaut dann die Videos.
Nach der Wende, auch nach der Einheit, 1991 bist du von deiner Heimathalle an der Saale nach Dortmund gezogen, später dann nach München, wo ich herkomme. Wie hast du denn diesen Westen erlebt?
Also das war so von ganz vielen Sinneseindrücken geprägt. Also erstmal, alle Farben haben viel mehr gestrahlt. Es war viel sauberer. Es war, also so vom visuellen Eindruck war es so viel schöner, glänzender, viel farbintensiver. Und ich kann mich noch erinnern so an einen Moment, wo ich dann mit meiner Schwester ins Freibad gegangen bin.
Reden wir über Dortmund oder München jetzt?
In Hamm. Hamm bei Dortmund, genau.
Die Zugteilungsstadt, ja.
Genau. Genau. Und da waren wir im Freibad und die Becken waren alle türkis angemalt. Das kannten wir alles nicht so, ne? Und das war dann wirklich so, einfach so vom Eindruck her so, wow, hier strahlt alles, hier ist alles so farblich, so viel intensiver. Also das war so der erste Eindruck.
Weil, wie war es in Halle an der Saale?
Naja, da sind halt zum Beispiel die Schwimmbecken waren halt grau und grau. Also war halt vieles sehr grau.
Mhm.
Einfach, ne? Dann auch die Plattensiedlung, wo ich ja auch damals gewohnt habe, halt Beton, überall Beton. Mhm. Also so grau und Beton. Das hat sich ja jetzt geändert, ne? Also
ein bisschen. Jetzt, wenn man über das sächsische Land fährt, da meint man die komplette Farbpalette aus dem Baumarkt auf den Häusern drauf zu sehen. Also da ist ja wirklich alles dabei. Kanariengelb, Aprikot, was auch immer einem da so einfällt. Glaubst du, das ist eine Reaktion?
Ich glaube auch, ja. Farbe drückt ja sehr viel aus, so, ne? Viel Stimmung. Und es ist schon so eine Art von Freiheit, jetzt das so machen zu können, wie man das halt möchte, ne? Einfach. Und was ich damit sagen wollte, ist, auch viele Platten wurden ja auch abgerissen oder standen sehr, sehr lange leer. Also wie Löcherkäse sah das halt aus, ne? Als ich dann auch wieder zurückgekommen bin, so als Teenager in die Stadt Halle wieder, das war für mich eigentlich ein richtiger Schock. Weil dann von diesem schönen, glänzenden Westen wieder zurück in die Stadt zu gehen und dann zu sehen, dass ganz viele Familien, ganz viele Menschen weggezogen sind und ja, die Stadt so eigentlich wie so eine Geisterstadt war.
Mhm. Heute ist ja eigentlich eine sehr schöne Stadt. Ich finde Halle ganz, zumindest, ich kenne nur so ein bisschen den Innenstadtbereich, ein bisschen erweiterten Innenstadtbereich, ganz pittoresken, glaube ich, würde man sagen.
Genau,
viele schöne Altbauten,
genau,
ne, die Burg Giebichenstein, schöne Kunsthochschule,
superschön,
ganz schön an der
Saale
gelegen.
Die kleine Ulrichstraße, schöne Barmeile, da gehe ich gerne hin.
Ja.
Und jetzt ist auch so ein bisschen Gras über die Sache gewachsen.
Mhm.
Also auch so ganz sprichwörtlich, weil da, wo früher diese ganzen Platten standen, also in der Silberhöhle, Halle Silberhöhe, sind halt viele Platten jetzt weg. Und da ist halt wirklich Gras und schöne Blumen und alles ist so, ja, sehr idyllisch. So,
ja.
Ne?
Lass uns nochmal kurz im Westen bleiben. Du bist also, habe ich ja schon gesagt, nach Dortmund und München. Gab es in der Zeit, wo du dort warst, irgendwas, wo du gesagt hast, boah, ey, das war zu Hause in Halle viel besser, das vermisse ich richtig doll?
Also das war natürlich ein Riesenumbruch erstmal. Also sowieso dieser Riesenumzug dann in so eine andere Ideologie eigentlich auch rein. Ich musste mich schon zurechtfinden, weil ich hatte natürlich auch diesen krassen Dialekt drauf. Mhm. Also hier so richtig hinten drin. Ne? Also es war so richtig. Und ich habe dann gemerkt, ich bin dann so ganz schnell so ein Außenseiter gewesen. Und das war für mich schwierig als Kind, so mit 7, 8. Ne? Mhm. Dann, das war, ist natürlich super schwer.
Wenn du sagst Ideologie, du hast ja gesagt, ihr habt Westfernsehen geguckt. Waren deine Eltern gegen die DDR-Regierung eher eingestellt oder eher dafür oder einfach war halt so?
Also meine Eltern sind absolute Freigeister schon immer gewesen. Mhm. Das drückte sich auch daraus, dass wir auch nicht religiös waren zum Beispiel. Oder also mein Vater kommt aus Russland und meine Mutter ist Deutsche. Sie haben beide Musik gemacht. Sie haben immer nach einem Weg gesucht, wie kann ich mich frei ausdrücken. Mhm. Sind beide, haben beide Wissenschaft studiert, also sind beide Wissenschaftler. Und haben dann natürlich auch nach der Wende Schwierigkeiten gehabt, wieder einen Job zu finden. Also das war natürlich auch sehr, sehr schwierig.
Weil sie aber dann doch am Ende sozusagen Bürgerinnen und Bürger des Staates waren und als solche Probleme gehabt haben? Oder was? Dann könnt ihr auch sagen, wenn du sagst, sie waren Freigeister, dass sie das als große Befreiung wahrgenommen haben, ne?
Auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall. Also das war auf jeden Fall, das war auch die ganze Stimmung dann, als wir dann rübergezogen sind in den Westen, war total geprägt von Freiheit, Selbstbestimmung, totaler Freude. Also es war ein wirklich toller Moment und es war auch wirklich eine tolle Zeit. Wir haben uns damals dann auch verbunden mit meiner Tante, die auch schon früher rüber gemacht ist sozusagen. Und das war auch so ein Wiedersehen dann ne, in der Familie sozusagen.
Wenn du heute Menschen triffst, egal ob in München, Dortmund, Halle an der Saale oder in Eberswalde, wo auch immer du vielleicht dich bewegst gerade, erkennst du und wenn ja, woran erkennst du, ob jemand aus der DDR kommt oder aus der BRD oder heutzutage eher aus den östlichen Bundesländern oder aus den westlichen Bundesländern?
Ich glaube, so äußerlich kann man das gar nicht erkennen. Aber es ist so witzig, manchmal im Gespräch, man unterhält sich da eine halbe Stunde und dann kommt plötzlich so die Frage auf, bist du auch im Osten geboren? Ja, ich auch. Ah, deswegen klickt das
ja,
bei uns
warum,
so.
Genau, aber
das
was ist dieses so, deswegen?
Ehrlich gesagt, habe ich mir darüber jetzt eigentlich noch nie Gedanken gemacht, aber wenn ich das mal so anschaue, dann sind das, glaube ich, die Geschichten, also die man erlebt hat und die Erlebnisse eben, durch die man durchgegangen ist, dass es da so gewisse Parallelen gibt, wo man dann eben so gut andocken kann und sich sofort versteht. Das ist auch auf so einer unterbewussten Ebene.
Weil am Dialekt kannst du ja nicht liegen. Du redest ja jetzt astreines Hochdeutsch.
Ja, genau. Das habe ich, ne? Das kommt von Hamm noch so, ne? Das ist dann schön Hochdeutsch auf jeden Fall.
Du bist für ein Musikvideo ja zurückgegangen nach Halle an der Saale. Wir haben schon ein bisschen über die Stadt gesprochen. Warum bist du erstens zurückgegangen? Was hast du da vielleicht auch gesucht und was hat sich verändert?
Genau, ich wollte diesen Schock, von dem ich vorhin gesprochen habe, also diesen Schock, als ich als Teenager wieder zurückgekommen bin und alles so leer stand und wie eine Geisterstadt war, das wollte ich verarbeiten. Und das habe ich mit diesem Video verarbeitet. Ich wollte so einen Kreis wieder schließen. Ich wollte das Video genau dort drehen, weil es in dem Song Mauern auch um die inneren Mauern geht, die man abtragen muss. Ja, um natürlich auch wieder so die Gemeinsamkeiten zu sehen, die man hat. Und ich empfinde mich so als Ost und West. Also ich sehe mich gar nicht so als, wie man so umgangssprachlich sagt, Ossi oder Wessi oder so. Oder habe da nichts adaptiert, sondern ich empfinde mich wirklich so als Brückenmensch, dass ich sage, ich bin Ost und West und wir sollten mal mehr dahin schauen. Nicht, was unterscheidet uns, sondern was haben wir denn eigentlich gemeinsam?
Das ist auch die Kernzeile, ne? Kannst du die mal kurz zitieren, sozusagen? Dich selbst zitieren?
Genau. Das ist ja, ja, genau. Ich stelle mir nur die eine Frage, was es ist, das uns vereint. Genau.
Und was ist es?
Das sind die Geschichten. Wir haben einfach, glaube ich, wir sind ja in so einer Selbstdarstellergesellschaft irgendwie drin, ne? Instagram, jeder zeigt, was er gerade isst und macht und so weiter. Und irgendwie ist es so verloren gegangen, dass man sich einfach mal hinsetzt, miteinander redet und nicht redet nur, um zu antworten, sondern redet auch, um zuzuhören. Und wenn man nicht mal anfängt, so zuzuhören, dann findet man so ganz viele Punkte, wo man sagt, okay, ich würde es vielleicht anders machen oder ich bin anders als du. Aber deine Geschichte ist spannend und interessant und ich höre dir zu und über die Geschichten verbinden wir uns sozusagen.
Da müsste man natürlich vorurteilsfrei aufeinander zugehen und das ist, glaube ich, auch noch ein großes Problem, sozusagen, bevor man die Geschichten hört. Ja. Es gibt aktuell ein paar Künstler, jetzt nicht nur aktuell, es gab schon früher, aber jetzt gerade rollt gerade wie so eine Welle durch die deutsche Popwelt. Trettmann, Felix Kummer von Kraftklub aus Chemnitz, die spielen die ostdeutsche Karte sehr hart aus die ganze Zeit. Ne? Hast du auch schon mal überlegt, dich in der Richtung zu positionieren?
Ja, ich habe da wirklich mal drüber nachgedacht und da gab es auch so viele Ideen mal mit einer Kooperation. Ich finde die Band Silly zum Beispiel total cool.
Eine alte, bekannte DDR-Rockband, genau. Wo auch die Frau von Jan-Josef Liefers
Anna Los
gesungen hat.
Genau, aber ich habe dann gemerkt, ja klar, also da komme ich her und es ist auch wichtig, dass man weiß, wo man herkommt, weil einen das natürlich formt und prägt. Aber wie gesagt, ich empfinde mich eher so als Ost und West und ich will eher dahin schauen, wo ist die Mitte oder was? Also ich will mich nicht auf eine Seite schlagen, so ein bisschen, ne? Dieses Entweder-Oder-Denken, ne?
Das, für die Verkäufe wäre es vielleicht gut, oder nicht?
Eigentlich schon, aber aber ja, aber da habe ich irgendwie so eine Wertvorstellung. Also Musik ist ja absolut verbindendes Element und warum ich Musik mache, ist einfach, weil ich mich mit mir selbst verbinden will und weil ich andere Menschen miteinander verbinden will. Und diese Verbindung, darauf kommt es mir an.
Dann bin ich gespannt auf die Antwort auf meine letzte Frage, weil wir fragen diese Woche provokant bei unserer kleinen Deutschlandreise, auf die unsere zwei Kolleginnen fahren, steht die Mauer eigentlich noch?
Die Mauer ist gefallen, aber sie wird gerade wieder überall aufgebaut. Mhm. Also es werden gerade in der ganzen Welt wieder Mauern überall aufgebaut, also auf See, auf Land und vor allen Dingen in den Köpfen. Und deswegen fokussiere ich mich so auf die Verbindung. Weil wenn man sich die Gesellschaft anschaut, ist Separation gerade wieder ganz im Trend. Bist du dafür oder dagegen? Mhm. Positionier dich hier oder dort. Aber diese Mitte, dieses in der Mitte sein und bei sich sein und vor allen Dingen in sich reinhören, so, das ist so wichtig. Also diese Verbindung zu sich selbst, die ist verloren gegangen. Und deswegen ist es so leicht, auch neue Mauern wieder hochzuziehen. Und da möchte ich gerne mit meiner Musik darauf aufmerksam machen, aber eben nicht mit dem Zeigefinger oder so, sondern eben auf eine subtile, also feinsinnige Art, genau.
Dankeschön.
Ja.
Das war's.
Sehr gerne, ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Steht eigentlich diese Mauer noch? Das ist die provokante Forschungsfrage, mit der wir zwei Kolleginnen von Deutschlandfunk Nova losgeschickt haben auf, sagen wir, Recherchereise. Tina Howard, gebürtige Leipzigerin, und Rahl Klein aus Siegen, das ist für alle, die es nicht wissen, in Nordrhein-Westfalen, sind für euch eine Woche in Deutschland unterwegs. Und das Ziel ist, 30 Jahre nach dem Mauerfall wollen wir eure Geschichten dazu hören. Seid ihr ein Ossi im Westen? Seid ihr ein Wessi im Osten? Oder noch besser, seid ihr vielleicht ein Mensch aus dem geeinten Deutschland? Uns egal, wir wollen eure Geschichten auf jeden Fall hören. Und jetzt hören wir erstmal unsere zwei Reporterinnen, Tina und Rahel. Wo seid ihr eigentlich gerade?
Wir sind gerade auf einem wundervollen LKW-Rastplatz in Sülze-Grund. Das ist in der Nähe von
Sülze-Grund,
ja. In der Nähe von Magdeburg. Außer uns nur LKWs und selbstreinigende Toiletten.
Das sind Toiletten, die machst du zu und dann machen die so wusch und dann sind die komplett sauber.
Dass man das alles nicht hört, dass man das Klo nicht spülen hört, dass man die LKWs nicht hört, hat den Hintergrund, dass ihr in unserem Reporterinnenmobil in dem Fall sitzt, mit dem ihr eine Woche unterwegs seid. Was steuert ihr als erstes an? Welche Stadt, welchen Mensch?
Wir waren zuerst in Hamburg, haben da Thomas getroffen. Thomas Dugaro, der macht mit seinen Jungs aus der Schulzeit jedes Jahr eine Reise in eine ostdeutsche Stadt. Wessis erkunden den Osten, nennen die ihre Reisetruppe. Den haben wir getroffen und jetzt sind wir auf dem Weg zu Chippy.
Chippy ist in Leipzig und Chippy hat einen... Dafür, dass er Mitte 20 ist, Ende 20, ein ziemlich ereignisreiches Leben gehabt und ist quasi Sohn eines Mosambikaners und einer Polin, geboren nach der Wende in Ostdeutschland, über Europa und Nürnberg, jetzt in Leipzig gelandet.
Spannend.
Und den treffen wir.
Und den trefft ihr. Und woher wisst ihr von diesen ganzen Geschichten?
Wir hatten tatsächlich auf Instagram einen Aufruf gestartet, dass wir gerne ganz persönliche Ost-West-Geschichten hören wollen. Da haben uns wirklich ganz, ganz viele Leute geschrieben.
Eine ganz große Bandbreite an super interessanten Stories.
Wir haben ja, und ich habe es jetzt auch gerade nochmal wiederholt in unserem Aufruf, die Frage gestellt, steht die Mauer noch? Wir haben eben gerade nochmal in der Reaktion drüber gesprochen. Gibt geteilte Meinungen, ob man diese Frage so stellen kann oder nicht, ob das vielleicht ein bisschen oll ist oder nicht. Welche Antwort hofft ihr denn auf eurer Reise zu finden auf diese Frage?
Also wir sehen das natürlich genauso, wie ihr wahrscheinlich bei euch in Berlin in der Redaktion. Also ich als Leipzigerin habe mit der Frage natürlich schon so ein bisschen meine Schwierigkeiten, weil klar steht die Mauer nicht mehr. Und ich finde dieses, na, die Mauer in den Köpfen, ne, das ist irgendwie auch so ein bisschen abgenudelt. Wir haben halt einfach Unterschiede zwischen Ost und West und das muss ja nicht automatisch negativ sein. Also wir haben hier darüber auch diskutiert. Es ist natürlich ein bisschen provokant. Was wir halt einfach wollen, sind Leute ganz unterschiedlicher Couleur, unterschiedlichen Alters, die uns erzählen, was sie damit verbinden. Und da waren wir einfach erstmal offen, ja, also um zu gucken, was da kommt.
Ja, und das Spannende ist halt, dass wir wirklich so unterschiedliche Altersgruppen treffen. Also die älteste Person, die uns geschrieben hat, ist 73 und die jüngste 21. Und die 21-Jährige, die ist nach der Wende geboren, die hat die Mauer überhaupt nicht mehr erlebt. Aber die hat trotzdem eben gesagt, dass sie dieses Ost-West, die Unterschiede, dass sie die heutzutage noch merkt.
Ich merke schon, ihr habt auf jeden Fall genug Diskussionsbedarf für die Hunderte oder vielleicht sind sogar mehr als 1000 Kilometer, die ihr wahrscheinlich am Ende der Woche
Sagen wir Millionen.
Millionen, richtig. Rahl, du bist ja erst nach der Wende geboren, im Einheitsjahr 1990. Tina, du bist noch in der DDR geboren, 1982. Was habt ihr denn in der Vorbereitung auf die Reise festgestellt? Was sind so die größten Unterschiede? Oder vielleicht gar keine mehr?
Ich glaube, das hat gerade schon ein bisschen angeklungen bei der Frage, ob man den Titel so nennen kann. Steht die Mauer noch? Da haben wir auf jeden Fall sehr stark auch diskutiert. Und ich habe da den Eindruck, dass Tina da natürlich deutlich sensibler auch drauf reagiert und da auch andere Aspekte noch mit verbindet als ich.
Und ich finde dann auch, also für mich ist das auf jeden Fall emotional. Ja, für wenn ich diese Bilder sehe, wie die Menschen auf der Mauer stehen, ohne Mist, da habe ich jedes Mal wieder Pipi in den Augen. Na, also mein Papa da mich mitgenommen auf dem Leipziger Ring zur Montagsdemo, das ist natürlich selbstverständlich, dass das für mich ein ganz anderes emotionales Thema ist. Auf der anderen Seite finde ich spannend, dass Rahel, die nun so gar keine Berührungspunkte hat, natürlich ganz andere Fragen stellt als ich. Ne?
Also, die Reise meiner Kolleginnen Tina Howard und Rahel Klein könnt ihr bei uns natürlich auf deutschlandfunknova.de verfolgen, natürlich auch bei Instagram und in unserem Ab 21 Podcast-Feed. Da läuft dann alles zusammen zu zusätzlich zur regulären Ab 21. Sagt uns gerne, wie ihr das Ganze findet. Und auch eure Ost-West-Geschichten sind bei uns sehr gut aufgehoben in unserem Postfach mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Dominik Schottner, ein Vossi aus vollster Überzeugung. Bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bleibt geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.